Ja, dann darf ich vielleicht gleich eingangs die Frage an alle stellen, was ist jetzt unser wichtigstes Anliegen, wenn wir einen Wunsch haben, der sozusagen in Erfüllung geht? Vielleicht darf ich gleich mit Ihnen anfangen. Sie haben einen Wunsch frei jetzt bei uns. Was ist das Wichtigste für Sie?
Für mich wäre das Wichtigste, wenn man den Rauchanteil um 5% einmal senkt und 50 Millionen Euro für diverse Aktivitäten da freimacht aus der Steuer.
Okay, das ist ein guter Wunsch, der gefällt uns, glaube ich, gut.
Mein wichtigstes Anliegen ist Komplexitätsmanagement, weil das wird heute im Behandeln jeder chronischen Krankheit verlangt. Und ich wünsche mir ein Komplexitätsmanagement von der Gesellschaft. Das heißt, die Verschaltung von Politik und Medizin und der gesamten Gesellschaft, um dieses Anliegen sich ernsthaft zu bemühen.
Ein großes Anliegen wäre, wenn man das Rauchen bei Kindern, bei Jugendlichen wirklich einschränken würde, mehr als auf 15% herunter. Auch das Rauchen in Spitälern und in jedem Gesundheitsberuf, dass man da weiter herunterkommt. Und ich glaube, das, was die Frau Dr. Hartl gesagt hat mit der Komplexität, es ist ganz wichtig, dass da Medizin, Lehrer in der Schule und natürlich die Gesellschaft mitwirken sollte. Und vor allem auch in der Familie, die Eltern.
Ich würde mir wünschen, eine konsequente Umsetzung in 2018 vom Raucherschutz oder vom Rauchverbot in der Gastronomie, um ein Zeichen zu setzen für die Gesundheitspolitik. Als Signal an zukünftige, als Signal an die Bevölkerung und als Signal an zukünftige Maßnahmen. Das ist, glaube ich, einmal der wichtigste Schritt in kurzer Zukunft.
Die Denormalisierung sozusagen des Rauchens voranzutreiben. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir noch nicht so diskutiert haben, sind auch vielleicht die kurzfristigen positiven Auswirkungen von Rauchverboten. Da gibt es ja auch einige Studien, die das belegen, wie schnell es eigentlich geht, dass Gesetze greifen und wie schnell wir eigentlich auch Geld zur Verfügung hätten. Vielleicht.
Haben wir uns das vorgemacht mit den kardiologischen Problemen, dass kardiologische Erkrankungen in den USA, in Nordamerika vor allem, deutlich zurückgegangen sind in den letzten Jahren.
Das haben wir auch in allen europäischen Ländern wiederholt. Da braucht man nämlich keine Studien machen, da braucht man dann nur die Krankenhausstatistiken anschauen. Herzinfarktrate sinkt sofort und die Aufnahmen für Asthma und COPD-Exazerbationen gehen drastisch zurück. Damit gehen die Todesraten durch diese verursachenden Auswirkungen. In der Spitalsaufnahme ist immer der Mensch vom Sterben am meisten bedroht, obwohl natürlich alle ein großes Vertrauen haben, dass man im Spital hilft, stimmt. Aber trotzdem sind das Ereignisse, die den Tod herbeiführen. Die gehen unmittelbar zurück. Das ist etwas, was der Gesundheitsökonom unmittelbar messen könnte. Aber das ist der Vorteil für die Betroffenen unmittelbar. Also da brauchen wir nicht diskutieren, die Daten sehen Sie von selbst, wenn Sie es nachverfolgen.
Die kommen sofort nicht. Das sind auch die Frühgeburtenraten, -10%, sobald die Rauchverbote greifen. -10% bei Asthma-Hospitalisierungen bei Kindern, da gibt es ja auch Daten dazu. Kein Medikament in der letzten Zeit hat das zusammengebracht, muss man ganz ehrlich sagen.
Rauchen in der Schwangerschaft ist wahrscheinlich ein sehr wichtiges Thema.
Ja. Auch hier hat Österreich noch einen gewaltigen Bedarf.
Australien hat gesehen, dass sie also 5% ihres Bruttonationalproduktes eingespart haben mit dem Einführen eines nationalen Gesundheitsplans. Mhm. Das war schon alt mittlerweile.
Das heißt, wir könnten das Geld, das wir nicht bekommen, direkt ihnen zur Verfügung stellen. Das wäre natürlich schön.
Das Gegenargument ist ja immer, dass man sagt, ein erwachsener, mündiger Mensch kann über seine Gesundheit und sein eigenes Leben, solange nicht das einen Dritten schädigt, natürlich selbst bestimmen, oder? Wo endet Selbstbestimmung, wo beginnt hier dann die Bevormundung? Also wenn wir ausklammern, dass kein Dritter geschädigt wird. Das ist ja, ich glaube, das ist ja auch die Lobby, die auf der anderen Seite sagt, ich lasse mir sozusagen als erwachsener Mensch nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe, ob ich den ganzen Tag vor dem Fernseher sitze und Chips esse ob ich Bier trinke über das Maß hinaus oder ob ich rauche für mich selber, ist ja eine gewisse Selbstbestimmung überlassen. Wie geht man hier in der Gesellschaft in dieser Diametralität eigentlich?
Wenn ich starten darf, dann möchte ich sagen, ich glaube, wir müssen jetzt sind wir an einem Punkt, der immer kommt in Debatten, wo man sehr vorsichtig sein muss. Wir haben jetzt über das Rauchen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbreitens oder des Akzeptierens von Rauchen als Verhalten gesprochen. Das geht in die nationalen Gesundheitspläne. Und jetzt kommen wir zurück zur Medizin. Da gehen wir um wie mit dem Diabetiker und mit den Süßigkeiten. Wohlwollend, heilend, beratend und behandelnd. Der Raucher ist nicht unsere Zielgruppe als Feindbild, sondern mit einem Raucher, das ist eine Abhängigkeitserkrankung. Es gibt keinen Rauchabusus, es gibt missbräuchliche Verwendung, wenn man sich vielleicht vergiften will mit aufgelöstem Tabak. An sich ist Rauchen eine Erkrankung, eine Abhängigkeitserkrankung und so wird es auch kodiert. Und alles, was unter dem Begriff von Krankheit fällt, fällt für den Arzt unter Behandlung. Und in keiner Behandlung können wir mehr tun als aufklären, beraten, mündige Patienten erzeugen. Der Arzt hat die Pflicht, auf der Seite des Patienten zu stehen. Und ich habe überhaupt keine moralischen Bedenken gegenüber meinen Patienten. Und ich bin nicht die Polizei, dass ich ein Gesetz umsetzen muss. Aber ich habe eine Verpflichtung, die ich fühle, meinen Patienten möglichst gut zu begleiten, dass er es schafft, weil es schwierig ist, für manche sehr schwierig. Und ich habe die Aufgabe, sozusagen mit der entsprechenden Empathie, ihm auch zu helfen, zu verstehen, worum es geht. Interessanterweise hören sehr viele Patienten bei uns auf, nicht sofort, aber in der längeren Betreuung. Und wir schaffen es in der Gesellschaft nicht, einen genügend starken Wert zu schaffen. Weil jetzt können Sie sagen, ich habe es leicht, weil da sind die Menschen dann schon sehr krank und da geht es um viel. Das tut mir auch leid. Ich würde lieber dort beginnen, wo es um nicht so viel geht, nämlich um das Verlieren des Lebens. Aber das zeigt uns, dass wir in der Gesellschaft von der Strategie, mit der wir mit Suchterkrankten umgehen, und da können Sie Alkohol und alle anderen Dinge gleich in dieselbe Linie stellen, wir schaffen es nicht, etwas in den Raum zu stellen, was es wert sein kann. Oder wir haben vielleicht eine Medizin, die sich schon so vergrauslicht, dass wir so kurze Kontaktzeiten haben oder zu haben meinen, dass wir uns aufs Reden mit dem Patienten nicht mehr einlassen können und dass wir eben niemanden haben, der die entsprechende Zuwendung vermitteln kann. Und mit einem Rezept ist es bei Abhängigkeitserkrankungen eben nicht getan. Das ist ein Problem.
Zweite Reihe, bitte.
Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die man nicht bekommt, wenn man raucht. Ich erwähne nur den Morbus Parkinson. Und da, Gott sei Dank, läuft seit einem Jahr an der Neurologischen Universitätsklinik in Leipzig eine Doppelblindstudie mit Nikotinpflaster. Und man muss schon unterscheiden, Nikotin ist ein Medikament. Und man sollte jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das Wort darf ich nicht in den Mund nehmen, weil sonst bin ich ein Anti-Raucher-Mensch und so weiter. Also das gehört zur Wissenschaft schon dazu.
Darf ich antworten? Also ich kann jetzt für die Morbidität nicht sprechen, aber für die Mortalität, das, was Sie ansprechen, sind die competing risks. Die sind eindeutig durch die Studien gegeben, dass dieser Effekt nicht eintritt. Also diese RRs, relativen Risiken, aus den riesigen Studien seit den 50er Jahren, also American Prevention Study und die Framingham-Studie aus der UK, die berücksichtigen eindeutig diese competing risks. Also das kann man bei der Mortalität eindeutig widerlegen.
Wissenschaftlichkeit darf ich eines sagen, Sie haben jetzt das Thema Nikotin in den Mund genommen, da geht es nicht um Tabakrauch, ich kann es noch einmal aufzeigen, dass Tabakrauch Beisubstanzen hat, das weder Cadmium drinnen noch Teer noch kanzerogene andere Stoffe, das ist einmal das eine. Nikotin ist an sich kein Medikament, sondern ein Nervengift, aber jedes Medikament ist natürlich in der Dosis auch toxisch oder nicht. Und wir haben viele Medikamente, die, denken Sie an immunsuppressive Therapien, die im Long Term vielleicht per se auch ein Krebsrisiko haben, was für Nikotin selbst auch nachgewiesen ist, wo man eine Nutzen-Risiko-Abwägung in der Medikation eingehen muss. Und sehr wohl setzen wir den Patienten in der Behandlung sehr häufig Risiken aus, die wir dem Patienten versuchen, durch Aufklärung mitzuteilen und dann halt versuchen, wenn wir einen gesicherten Effekt erwarten können, dass wir das tun. Das Rauchen, das inhalative Zigarettenrauchen als Abhängigkeitserkrankung, die daraus resultiert, möchte ich davon abtrennen. Zigaretten sind das einzige Produkt, das verkauft wird, wenn sie so benutzen, wie die Gebrauchsanweisung ist, dass es ihnen Schaden zufügt. Das tut das Auto nicht, sie können wohl einen Unfall haben und sterben, aber wenn sie es nach Gebrauchsanweisung benutzen, befördert es sie. Die Zigarette, wenn sie sie so benutzen, wie vorgeschrieben, nämlich anzünden und einatmen, schädigt sie mit jedem Atemzug. Das ist ein Produkt und kein Medikament. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, und zwar in Millionen von Experimenten, und Sie wissen auch, dass es zu einer Verurteilung gekommen ist, auch des Professor Rielander, der diese Forschungsergebnisse verheimlicht und verhindert hat, und die FDA hat ihn verpflichtet, sämtliche Prozessakten zu veröffentlichen, die kann jeder heute im Netz einsehen, und es war der erste Forscher, der für die Verheimlichung seiner Ergebnisse, weil dem Volk zum Nachteil gereichend, verurteilt worden ist. Also ich glaube, das Thema ist gegessen, da können wir nicht drüber reden. Wissenschaftlichkeit ist hier gegeben, und das andere Thema akzeptiere ich voll. Wenn Sie mit Nikotin arbeiten wollen in speziellen Einsatzgebieten, es gibt auch Dronabinol, das medizinisch eingesetzt wird, und man muss nicht sozusagen das Marihuana rauchen, um den Gesundheitsvorteil auszunützen, wenn es das gibt. Und wir können nicht behaupten, dass es irgendein Medikament gibt, das nicht auch einen Schaden setzen kann bei einem Patienten. Das ist Medizin. Das ist nun mal so. Aber der Rest sozusagen, wenn wir zum Verhalten zurückgehen, dann geht es darum, dass wir Rauchverhalten wahrscheinlich verändern könnten. Denn unser gesamtes Verhalten, dass Raubüberfälle nicht erlaubt sind und das, wie wir in der Gesellschaft miteinander umgehen wollen, ob wir fürsorglich sind, ob wir Mindfulness und Aufmerksamkeit und wohlwollende Haltung gegenüber dem Nächsten haben, das ist das Kennzeichen einer aufgeklärten Gesellschaft. Die ist wissenschaftsfreundlich, die ist wissenszuwachsoffen, und an dem Tag, wo sie eine gesundheitsneutrale Zigarette bringen können, werden wir uns zu einer Raucherparty hier treffen. Vielleicht ist es tatsächlich lustig und es gefällt uns auch. Also ich glaube, das kann man hier nicht so in den Raum stellen, weil Fahrradhelme sind erlaubt, Gurtenpflicht ist erlaubt, einfach weil wir dann sehen, um wie viel Tote es weniger gibt. Das ist zum Wohle der Gesellschaft. Sie haben recht, man kann nicht alles regulieren, und damit ist der Arzt auch auf der beratenden Seite. Aber eine Gesellschaft, die letztendlich für den Produktivitätsverlust und für die Fürsorge diesen Menschen gegenüber auch aufkommen muss, und ich kann Ihnen die Daten, ähnliche, sehr gute Studie, wie Sie gebracht haben für das Rauchen, gibt es für die COPD. COPD ist deswegen auch für den Betroffenen furchtbar, aber für die Gesellschaft auch schlimm, weil sie im Alter von 45 bis 65 die höchste Produktivität haben, was ihr Einkommen anlangt, und zwar unabhängig, welchen Beruf sie haben. Und dort den Produktivitätsverlust in die frühere Zeit zu legen, Berufsunfähigkeit zu haben und alle diese anderen Dinge, die da dazukommen, ist für eine Gesellschaft ein Problem. Und das will ich nicht umlegen ethisch auf den Einzelnen, weil er dann früher stirbt und dann macht das wieder gut. Das ist für eine Gesellschaft in der Gesamtheit ein Problem, und es ist meiner Ansicht nach auch nicht wohlwollend, und es ist nicht positiv eingestellt dem Nächsten gegenüber, und das gehört zur Medizin auch dazu. Zumindest ist das meine Auffassung.
Ja, Professor
Kreuzl, bitte. Ganz einen kurzen Kommentar abgeben. Ich glaube, das mit dem Parkinson ist kein gutes Beispiel. Für die Gesellschaft und auch für die Medizin. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass Cannabis irgendwann einmal verwendet wird in der Onkologie? Ein gutes Beispiel in Mitteleuropa, vor allem im deutschen Sprachraum, war das Contagan. Das Contagan war eigentlich ein hervorragendes Schlafmittel. Nur war es falsch eingesetzt. In Deutschland hat es im Spital jede Schwangere, jeder junge Mensch bekommen. Und das sind die Risiken, die dann entstanden sind. Aber ich glaube nicht, dass man, es gibt sehr viele Stoffe oder Produkte, die einen positiven Nutzen haben. Ja? Wenn ich heute irgendwo hin Abendessen gehe und ein schönes Glas Wein trinke, glaube ich, schadet mir das nicht. Aber ich brauche nicht jeden Tag 2 Flaschen Whisky trinken. Ich glaube, das ist ein alltägliches Problem. Beispiel. Danke.
Bitte.
Dass Prävention sehr wichtig ist, da sind wir uns einig. Aber gibt es gesundheitspolitisch auch Überlegungen für Nikotinersatzpräparate auf Rezept? Oder sind wir so blauäugig und glauben, dass im Mai 2018, wenn der Verbot kommt, alle 24% von heute auf morgen aufhören?
Das ist eine Politik der Krankenkassen. Ich glaube nicht, dass man das, wenn jemand Geld hat für Packung Zigaretten, sollte er auch für Rauchersatzstoffe Geld haben. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Man kann nicht alles der Krankenkasse, weil das ist die Solidargemeinschaft. Ich glaube, man muss so weit kommen, dass man sagt, eigentlich der Mensch ist verantwortlich für seine Gesundheit alleine. Ja. Ja. Also wenn ich nicht rauche, dann nütze ich mir ja am meisten.
Ja, Gegenargumente sind halt sehr oft, dass bei der Alkoholabhängigkeit auch sozusagen stationärer Entzug bezahlt wird und geholfen wird. Das kann man wahrscheinlich sogar sehr früh ökonomisch umrechnen, wenn es sozusagen den Erfolg hat, den man haben will. Das, was am meisten gebraucht wird, ist eigentlich eine Begleitung und auch eine Beratung entsprechend in so einer Therapie. Und das ist halt langwierig und das ist auch oft schwierig zu messen. Aber Tatsache ist, ob jetzt dieses bezahlt wird oder nicht, ist eine Frage, dass man einen niederschwelligen Zugang erzeugen muss. Und da, glaube ich, könnten wir sehr viele andere Ebenen als nur die Medizin heranziehen, weil sozusagen Selbsthilfegruppen und alle diese Dinge, die in anderen Ländern, wo das gut vernetzt ist, also sozusagen das Füreinander sorgen und miteinander kommunizieren, eine Hilfe sind, die man unterschätzt. Aber da entsteht ja auch schon eine Stimmung in einer Bevölkerung, wo ein Netzwerkgedanke da ist. Man unterstützt jemanden und man trägt ihn auch mit, weil er zu dieser Gesellschaft gehört.
Ja, und ich glaube, die Denormalisierung vom Rauchen, wenn das sozusagen, wenn das bei uns anfängt, wenn da der Funke überspringt, auch nach Österreich, dann werden wir das gemeinsam schaffen.
Behandlung des Bronchoskarzinoms, die Chemotherapie, Operationen, Behandlung von Myokardinfarkten, Herzkatheteruntersuchungen, die alle durch oder hauptsächlich durch Rauchen entstehen, sind unheimlich teuer und werden immer noch kostspieliger werden. Mhm. Vor allem die Chemotherapie.
Ja, hier ist Einsparungspotenzial durchaus vorhanden. Ja. Gibt es noch Fragen?
Ich möchte vielleicht drei Punkte bringen. Das erste ist, Österreich hat einen interessanten Zugang zu den gesetzlichen Bestimmungen. Wir haben eine gute Pflicht, aber es kümmert sich niemand darum. Wir haben das Verbot des Telefonierens im Auto, das ist auch an jedem egal. Und es ist auch die Exekution der Rauchergesetze in den Lokalen völlig egal. Sie brauchen nur irgendwo hingehen, sind offen. Die Räume offen verbunden. Und da möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der heute noch nicht vorgekommen ist, der aber zumindest so wichtig ist wie das Passivrauchen, nämlich das Dritthandrauchen. Es genügt, wenn Sie ein Lokal verstinken und Sie sitzen drinnen, es raucht aktuell niemand drinnen, das ist genauso schädlich wie Passivrauchen. Zumindest zu 80%, wenn man die biochemischen Daten anschaut. Und zum Beispiel ein Kind in einem stinkenden Auto spazieren zu fahren, ein Kleinkind, ein Kollege hat einmal gesagt, das ist Mord, aber kann man unterschiedlich formulieren, das ist wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ein Punkt scheint mir wichtig und das hat der Abgeordnete Rasinger formuliert, das Wesentlichste ist, dass ich persönlich das Recht auf saubere Luft habe. Und wenn einer erwachsen sich selbst umbringen möchte, in seiner Bude zu Hause allein, muss ich ehrlich sagen, wenn man das dreimal sagt und er kapiert es immer noch nicht, ist mir das egal.
Es geht um den Schutz der Nichtraucher, ja, weil Passivrauchen tödlich ist. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt vom Publikum, dann danke ich allen herzlich fürs Kommen. Vielen Dank.